zuerst zur Gliederung dieser Kapitel. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gesagt. Ihr habt ja dann das Blatt vor euch über die Gliederung dieser Josefs, dieser Toledot Jakobs. Da haben wir lauter solche Marker wiederum in den, diese Perioden in den Toledot. Da haben wir einige Marker im Text. Kapitel 37, Vers 1 lesen wir, Jakob wohnte in dem Lande. Kapitel 42, Vers 1, Jakob sah, dass in Ägypten Getreide war. Kapitel 47, Es fehlt einer. Kapitel 42, 1 haben wir. Doch, nein, stimmt schon. Wir hatten Kapitel 37, Vers 1. Ja? Jakob wohnte im Lande. Wir haben Kapitel 42, Vers 1 und Jakob sah, dass in Ägypten Getreide war. Und dann haben wir Kapitel 46, Vers 1. Und Israel brach auf und alles, was er hatte. Und Kapitel 47, Vers 27, also wohnte Israel im Lande Ägypten. Immer wieder so ein Satz, wo dann Israel, beziehungsweise zweimal vorher Jakob, jetzt zweimal Israel genannt wird. Und es gibt dann immer eine Bewegung, oder? Zuerst, er wohnt im Lande, dann schickt er die Brüder, Kapitel 42, dann Kapitel 46 bricht er auf, 46, 1, und dann 47, 27, er wohnt im Lande Ägypten. Das sind solche Marker, die für die Gliederung recht wichtig sind. Wir merken, dass in jedem Abschnitt der Juda eine besondere Rolle spielt. Er taucht dann immer so plötzlich auf. Und er ist immer im Zentrum von diesen, wenn immer so von diesen Geschichten, von drei Unterabschnitten im Zentrum, im Zentrumsabschnitt ist immer der Abschnitt, wo der Juda vorkommt. Also wir sind jetzt in Kapitel 42. Und Jakob sah, also jetzt plötzlich wendet sich die Geschichte dem Jakob wieder zu, weg von Josef hin zu Jakob. Und vergessen wir nicht, wir wollen ja diese ganze Geschichte, diesen Kapitel lesen von dem Standpunkt Jakobs aus. Denn er ist letztlich das Thema hier, um den es geht. Er ist der Mann, um den es geht. Er ist der Vater, dessen Familie zerrissen ist. Und Jakob sah, dass in Ägypten Getreide zu haben war. Und er sprach zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Siehe, ich habe gehört, dass in Ägypten Getreide zu haben ist. Zieht dorthin und kauft uns von dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. So zogen 10 Brüder Josefs hinab, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber Benjamin, den Bruder Josefs, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sprach, es könnte ihm sonst ein Unheil widerfahren. Denken wir an diesen gebrochenen Mann, es sind Jahre vergangen, 22 Jahre sind vergangen, oder 21, und immer noch hängt er an Benjamin. Benjamin ist inzwischen etwa 24 Jahre alt, er war ja etwa 3 Jahre alt, als Josef verkauft wurde. Jetzt also schon ein erwachsener Mann, der Benjamin. Aber Benjamin wird nicht mitgeschickt. Es könnte sonst ein Unheil ihm widerfahren. Das ist ja dem anderen auch ein Unheil widerfahren, oder? Und jetzt will er ihn beschützen, solange er nur kann. So kamen die Söhne Israels, hier merken wir wieder der Name Israel, nicht Jakob. So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, mit samt anderen, die auch kamen, denn im Lande Kanaan war Hungersnot. Und Josef war der Gebieter über das Land. Er verkaufte das Getreide dem ganzen Volk des Landes Und die Brüder Josefs kamen und beugten sich vor ihm nieder mit dem Angesicht zur Erde. Jetzt geht der Traum in Erfüllung. Jetzt kommen die zweiten kritischen Minuten im Leben Josefs. Die zweiten entscheidenden Minuten. Der Moment, auf den er lange gewartet hat. Was hätte ich getan, was hättest du getan? Ha, wartet. Jetzt bekommt ihr es zurück. Josef sah seine Brüder, erkannte sie, stellt sich fremd, redete hart mit ihnen. Woher kommt ihr? Aus dem Land Kanaan, um Speise zu kaufen. Aber sie erkennen ihn nicht. Vers 9, und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter. Wie hängt dieser Satz zusammen? Wie hängt, weil er an die Träume dachte, sagt er, ihr seid Kundschafter. Das heißt, er dachte an die Träume und sagte, ihr seid Kundschafter. Wie hängt der Traum zusammen mit der Behauptung, das ist Josef jetzt, ihr seid Kundschafter? Das ist eine interessante Formulierung, oder? Er dachte an die Träume und sagte, ihr seid Kundschafter. Warum gibt er sich ihnen nicht zu erkennen? Warum sagt er nicht, Brüder, ich bin Josef, den ihr verkauft habt? Warum sagt er das nicht? Das war nicht der. Das war der Grund. Das meinst du, er wartet, bis der Vater auch da ist?
Er sagt es ja nicht, um sie zu quälen oder so, sondern es ist ja, wenn sie die Familie in Ordnung bringt.
Ja. Und was ist die Bedingung, dass die Familie in Ordnung kommt?
Dass sie ihre Schuld.
Sie Schuld erkennen.
Sie sollten sich niederbeugen, wegen dem Traum auch.
Nun, sie haben sich verbeugt, oder? Haben sie sich verbeugt?
Ja.
Vers 6. Also, eins ist klar, es gibt keine Vergebung ohne Buße. Es gibt keine Vergebung ohne Buße. Sie sagen, ja, vielleicht waren sie bußfertig. Naja, schauen wir, ob sie bußfertig waren. Wer seid ihr? Ja, wir sind redliche Leute. So? Aus dem Land, woher kommt ihr, wo waren wir? Vers 9 war das. Ihr seid Kundschafter, ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist. Sie sprachen, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Speise zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich. Deine Knechte sind niemals Kundschafter gewesen. Er sprach zu ihnen, nein, sondern ihr seid gekommen, zu sehen, wo das Land offen ist. Sie sprachen, wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Sohne, im Lande Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater und der eine ist nicht mehr. Da sprach Josef zu ihnen, das ist es, was ich euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden. Beim Leben Pharaos. Ihr sollt nicht von hier wegkommen, es sei denn, euer jüngster Bruder kommt hierher. Sendet von euch hin einen hin, dass er euren Bruder herhole. Ihr aber sollt in Haft bleiben. So sollen eure Worte geprüft werden. Hatten sie gelogen? Haben sie gelogen? Sie haben doch alles brav gesagt. Wir sind 12 Söhne eines Vaters. Der Jüngste ist beim Vater und der eine ist nicht mehr. Bitte? Die haben 22 Jahre eine Lüge geglaubt und jetzt glauben sie es wirklich auch selber schon. eine Lüge erzählt und jetzt glauben sie selber.
Ja, aber es ist ja auch ein fremder Mann, den sich hier jetzt privat
anfangen. Ja, ja, klar. Ist ja klar. Einmal die Lüge angefangen, wir setzen sie fort, die geht gegen jeden, der uns fragt, ist ja klar. Wir sind redliche Leute. Redliche Leute. Durch und durch ehrlich. Und jetzt fokussiert Josef seine ganze Macht auf diese eine Behauptung, wir sind ehrliche Leute. Verstehen wir das? Das wird jetzt geprüft, diese eine Aussage. Wir sind ehrliche Leute. Ich will, eure Worte sollen geprüft werden. Vers 15. 3 Tage ins Gefängnis. Am 3. Tage sprach Josef zu ihnen, wollt ihr am Leben bleiben? So tut dieses, denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich? Seid ihr ehrlich? Dann lasst einen eurer Brüder gebunden im Hause zurück, wo ihr bewacht werdet. Ihr aber zieht hin und bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Und euren jüngsten Bruder sollt ihr zu mir bringen, so werden sich eure Worte als wahr erweisen. Ich möchte sehen, ob ihr ehrliche Leute seid. Es geht um diese eine Frage. Und euren jüngsten Bruder sollt ihr zu mir bringen, so werden sich eure Worte als wahr erweisen und ihr werdet nicht sterben. Und jetzt reden sie untereinander. Jetzt reden sie untereinander und sie wissen ja nicht, dass Josef das versteht, was sie sagen. Wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Einerseits sagen sie, wir sind ehrlich, ihr Leute, so gegenüber diesen Fremden. Aber sie merken, das Gewissen hat 22 Jahre in ihnen, das schlechte Gewissen war da. Wir sind schuldig wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Bedrängnis über uns gekommen. Sie wissen ja, dass es einen Gott gibt, und sie haben ein Gewissen, wie jeder Mensch. Und sie merken, jetzt merken sie, jetzt kommen wir in die Enge, und das hat vielleicht mit dem zu tun, dass wir damals unseren Bruder verkauft haben. Vor 21 Jahren. Ruben antwortete und sprach zu ihnen, sagte ich euch nicht, und sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben. Ihr aber habt nicht gehört, und siehe, nun wird auch sein Blut gefordert. Sie wussten nicht, dass Josef verstand, denn ein Dolmetscher war zwischen ihnen, und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Und er wandte sich wieder zu ihnen hin und redete mit ihnen. Und er nahm Simeon, da haben wir es, oder? Nimmt nicht Ruben, sondern Simeon aus ihrer Mitte und band ihn vor ihren Augen, den Zweitälteste. Der Älteste, das muss für Josef das muss ihn sehr bewegt haben. Der Ruben hätte mich befreien wollen. Also, dann kommt Simeon als Gefangener und Josef befahl, dass man ihre Säcke mit Getreide fülle und so weiter. Er weinte, heißt es hier, und wie gern hätte er sich, also das Herz, sein Herz ist bei diesen Brüdern und er hätte ihnen sehr, sehr gerne gesagt, Brüder, ich habe euch allen vergeben und ich möchte einfach, dass alles wieder gut wird. Aber er kann nicht, er kann jetzt nicht. Es ist nicht wirklich echte Buße, denn sonst, sie hängen an ihrer Lüge und das hat er gewusst. Die haben 21 Jahre gelogen. Es gibt keine Vergebung ohne Buße. Wie soll er ihnen vergeben, nämlich Vergebung zusprechen, wenn sie das nicht getan, wenn sie nicht wirklich ihre Schuld zugeben? Das ist ja auch beim Evangelium auch so, oder? Wenn Jesus für alle Menschen gestorben ist, warum vergibt Gott nicht? Gottes Herz blutet, wenn er die Menschen sieht. Er möchte jeden retten. Und der Herr Jesus ist doch gestorben, ja, warum vergibt Gott nicht? Warum sagt er nicht, hallo, kommt alle zu mir, seid alle erlöst, ich hab für euch alle gesühnt. Es geht nicht, Gott kann nicht. Er würde liebend gerne sagen, alle Leute, kommt her, ich habe euch allen vergeben. Nein, er kann nicht. Ohne Buße keine Vergebung. Es geht hier nicht um Bitterkeit des Herzens. Josef hat keine Bitterkeit. Im Herzen überhaupt kein Problem. Aber er kann ihnen nicht sagen, Leute, Brüder, ich habe euch vergeben. Es geht nicht. Zur Zeit Noahs waren die Menschen sehr sündig. Warum hat Gott ihnen nicht vergeben? Warum war er so hart mit der Flut? Es geht nicht. Man kann nicht sagen, ich vergebe euch, Leute, wenn keine Buße vorhanden ist. Die Botschaft würde nur bedeuten, also es war nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, oder? Gott vergibt ja ohnehin. Es geht nicht. Und dann, er befiehlt, dass man ihre Säcke mit Getreide füllt. Und sie haben dann ihre Esel beladen, sind davongezogen. In der Herberge hat einer gemerkt, dass das Geld wieder oben im Sack liegt. Und jetzt, Vers 28, er sprach zu seinen Brüdern, mein Geld ist mir wieder geworden, ist wieder zurückgekommen. Und siehe, es ist in meinem Sack. Da entfiel ihnen der Mut, das im Hebräischen, da ging ihr Herz heraus. Da ging ihnen das Herz aus. Das ist die plastische hebräische Sprache. Da ging ihr Herz heraus. Und sie erzitterten, ein jeder zu seinem Bruder sprechend. Sie zitterten untereinander und sprachen, was hat uns Gott da angetan? Was hat uns Gott da angetan? Sie wissen es genau. Gott steht dahinter. Sie kommen heim zum Vater, zu Jakob, ihrem Vater, im Lande Kanaan und berichten ihm alles, was ihnen begegnet war. Der Vater steht im Zentrum, vergessen wir das nicht. Es geht um den Vater. Es wird dem Vater alles berichtet. Sie sagen, dass der Herr dieses Landes so streng war. Wir sagten zu ihm, Vers 31, wir sind ehrlich. Gell, Papa, wir sind doch ehrlich, oder? Wir sind nicht Kundschafter, sondern 12 Brüder, Söhne unseres Vaters. Einer ist nicht mehr. Der Jüngste ist heute bei unserem Vater im Lande Kanaan. So haben wir es ganz brav dem Mann gesagt, wie wir es dir auch immer wieder gesagt haben. Und der Mann, der Herr des Landes, sprach zu uns, daran will ich erkennen, ob ihr ehrlich seid. Einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt den Hungerbedarf eurer Häuser und zieht hin und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so werde ich erkennen, dass ihr nicht Kundschafter, sondern dass ihr ehrlich seid. Merkt ihr, wie oft das betont wird? Es geht um diese eine Frage. Dann werde ich euren Bruder geben und so weiter. Vers 35, als sie ihre Säcke ausschütteten, siehe, da hatte jeder seinen Beutel mit Geld in seinem Sack. Und sie und ihr Vater sahen die Beutel mit ihrem Geld und sie fürchteten sich. Was wird jetzt sein in Ägypten? Können wir wieder jemals nach Ägypten kommen, wenn wir als Diebe dort erscheinen, als unredliche Leute, die das nicht bezahlt haben? Wir sind doch redlich, ehrliche Leute. Und jetzt bekommen die da in Ägypten den Eindruck, wir seien unehrlich. Sprach Jakob, ihr Vater, zu ihnen, ihr macht mich kinderlos. Ihr beraubt mich der Kinder. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Es geht alles über mich, oder das alles ist über mich gekommen. Alles ist gegen mich. Jakob ahnt es. Er verliert nach und nach seine Familie. Und er ahnt noch etwas. Diesen Söhnen kann ich nicht trauen. Nun, Jakob meint, alles arbeitet gegen ihn. Aber was ist die Wahrheit? Eigentlich arbeitet alles für ihn. Er weiß es noch nicht. Gott hat ihn hinter den Kulissen schon lange angefangen, für Jakob zu arbeiten. Und wie arbeitet Gott für Jakob? Und Jakob meint, es arbeitet alles gegen ihn. So sind wir auch manchmal. Wir meinen, alles arbeitet gegen uns. In Wirklichkeit ist Gott schon längstens unterwegs, für uns zu arbeiten. Denn zur Bewahrung und Vermehrung des Samens Jakobs hat hier Gott schon etwas getan, damit er in Erfüllung geht, die Verheißung und der Segen, für die ganze Welt. Und auch außerdem arbeitet Gott an der Heiligung des Jakob weiter und an seinem Herzen. Und jetzt kommt Ruben. Ruben denkt ja, als Erstgeborener muss ich jetzt Verantwortung übernehmen, oder? Ruben, Vers 37. Ruben antwortete seinem Vater und sprach: Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, so magst du meine zwei Söhne töten. Gib ihn in meine Hand, ich werde ihn dir zurückbringen. Er sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen. Ruben, gerade du machst den Mund auf. Von Ruben ist nichts zu erwarten. Der hat das Vertrauen des Vaters verloren. Er hat ja auch alles dazu gemacht. Nein, niemals, Ruben, niemals. Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Sollte ihm ein Unheil widerfahren auf dem Wege, den ihr reist, würde ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol bringen. Was für ein Schmerz dieses Vaters kommt hier zum Ausdruck. Wie hängt er an seinem Benjamin? Ja, das ist auch kein. Ja.
Aber der Josef, der wusste doch eigentlich gar nicht, dass seine Brüder jetzt schon 20 Jahre in einer Lüge leben.
Das wollte er eben. Das wollte er aber herausfinden. Und an der Aussage, wir sind redliche Leute. Und der eine ist einfach weg und so. Merkt er, aha. Da wurde nie was geklärt. Und er möchte ja noch weiter herausfinden. Er will herausfinden, wo ist das Herz dieser Brüder. Und er muss jetzt, Josef ist gezwungen, die Brüder durch diese Seelennot gehen zu lassen. Er muss sie zu einem Punkt bringen, wo er merkt, die sind anders geworden. Die sind nicht die gleichen wie vorher. Aber so wie sie da gekommen sind, pochen auf ihre Ehrlichkeit. Da ist keine Basis für Vergebung. Also gehen wir mal weiter. Die Hungersnot war schwer im Lande. Vers 1, Kapitel 43. Hungersnot war schwer im Lande. Jakob klammert sich also an das Letzte, was er noch hat, den Benjamin. Und Jakob wird das Gleiche tun müssen wie Abraham. Jakob wird lernen müssen, das Letzte loszulassen, was er hat. Das ist Gottes Lektion an Jakob. Jakob wird lernen müssen, seinen geliebten Benjamin aufzugeben, damit er nur noch Gott hat. Nur noch Gott. Aber dieser Jakob geht durch schwere, schwere Leiden. Und als sie das Getreide, das sie aus Ägypten gebracht hatten, aufgegessen hatten, sprach ihr Vater zu ihnen: Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Speise. Da antwortete ihm wer? Judah. Nicht Ruben. Jetzt kommt Judah ins Spiel. Der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen. Es sei denn, euer Bruder mit euch. Wenn du bereit bist, unseren Bruder mit uns zu senden, ziehen wir hinab und kaufen dir zu essen. Wenn du aber nicht bereit bist, ihn zu senden, ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder mit euch. Und Israel sprach, jetzt heißt er Israel. Und Israel sprach: Warum habt ihr mir so übel getan, dass ihr dem Mann sagtet, dass ihr noch einen Bruder habt? Hättet ihr nicht ein bisschen lügen können? Sie sprachen, der Mann erkundigte sich so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach: Lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Auskunft, wie er uns fragte, konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder mit herab. Da sprach Juda zu Israel. Na, das ist schön. Da sprach Juda zu Israel. Hier kommen diese zwei Namen in einer Zeile. Juda und Israel. Da sprach Juda zu Israel, seinem Vater. Und es ist schön, was hier Juda sagt. Gib mir den Knaben mit. Und wir wollen uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben. Wir und du und unsere kleinen Kinder. Ich will Bürge für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe und vor dein Angesicht stelle, will ich vor dir mein Leben lang die Schuld tragen. Weißt du, der Juda setzt sich jetzt ein und er weiß, Ruben hat nichts zu sagen. Juda selber ist ein Mann, der hat seine Frau verloren, sein erstes Kind, sein zweites Kind verloren, hat nur noch ein Kind und die Zwillinge. Und Ich will mein Leben lang die Schuld tragen, Vater. Und der Vater ist interessant. Der Vater, jetzt wird der Vater weich, aber es ist Juda, der vor ihm steht. Ein Juda, der einiges durchgemacht hat. Ein Juda, der zur Familie zurückgekommen ist. Ein Juda, der sich zu seiner Schuld gestellt hat damals mit der Tamar und so weiter. Juda gewinnt wieder etwas Vertrauen von seinem Vater. Ja, wenn wir nicht gezögert hätten, wären wir schon zweimal zurückgekehrt. Da sprach Israel, ihr Vater zu ihnen. Muss es denn so sein, so tut dieses. Nehmt von den besten Früchten des Landes in eure Säcke und bringt sie dem Manne als Geschenk hinab. Ein wenig Balsam, ein wenig Honig, Tragakant und Ladan und Pistazien und Mandeln. Das ist irgendwie nett von dem Jakob. Er denkt sich, ein paar Nüsse und Honig und so. Vielleicht. Ja. Ja. Als ob ein paar Nüsse und Honig den Großvezier von Ägypten umstimmen können. Juda nimmt Verantwortung, übernimmt Verantwortung. Haupt sein heißt das Haupt hinhalten. Und das Haupt hinhalten, oder? Sich anbieten. Ich bin bereit, Vater. Ich bin bereit, die ganze Verantwortung zu übernehmen. Der Viertgeborene, der Lea, nicht der Erstgeborene. Simeon und Levi, die haben auch kein Vertrauen vom Vater, aber der Juda lernt hier Verantwortung, sein Leben einzusetzen. Wie hat Gott Juda schon verändert? Da ist was passiert in diesem Mann. Und diese Hingabe Judas ermutigt Jakob zum Loslassen des Benjamin. Vers 12, nehmt doppelt so viel Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgekommen ist. Ihr sollt ja beweisen, dass ihr redliche Leute seid, oder? In eure Hand zurück, vielleicht war es ein Irrtum. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf und kehrt zu dem Manne zurück. Aber El Shaddai gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch und euren anderen Bruder und Benjamin freilasse. Und ich, wie ich der Kinder beraubt bin, bin ich der Kinder beraubt. Er denkt an El Shaddai. Ach, er liebt El Shaddai. Gott kann. Gott ist mächtig. Gott ist mächtig. Und er ergibt sich in den Willen von El Shaddai. Und wenn ich der Kinder beraubt bin, dann bin ich der Kinder beraubt. Jetzt ist er bereit, alles zu verlieren. Und wenn El Shaddai es so führt, dass ich meine Kinder alle verliere, also, dann will ich mich schicken in dieses Los, das Gott mir gegeben hat. El Shaddai ist mächtig und allmächtig. Sein Vertrauen ruht auf ihm. Er weiß nicht, dass das Loslassen von Benjamin, gerade das Loslassen von Benjamin, dazu dient, dass die Familie wieder zusammengeführt. Oh, wenn er das gewusst hätte. Und ist oft bei uns auch so, oder? Wir wissen oft nicht, dass gerade ein Verzicht und ein Opfer, ein Loslassen genau die Lösung ist für das Problem. Loslassen. Gott hat einen viel besseren Überblick. Und auch wenn aller Schein dagegen spricht. Nun Vers 15, da nahmen die Männer dieses Geschenk und doppelt so viel Geld mit sich und Benjamin und machten sich auf, um nach Ägypten hinabzuziehen. Und sie traten vor Josef. Und als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sprach er zu seinem Hausverwalter: Führe diese Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und bereite ein Mahl zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Mittlerweile waren wirklich 22 Jahre vergangen. Jetzt haben wir schon das dritte Jahr wird jetzt gleich anbrechen, das dritte Jahr der Hungersnot. Jetzt sind 22 Jahre vergangen. Und nun sieht Josef seinen geliebten Bruder Benjamin wieder, 25 Jahre alt. Ist Benjamin. Vers 18, da fürchteten sich die Männer, dass sie in Josefs Haus geführt wurden. Und sie sprachen, wegen des Geldes, jetzt kommt's raus. Unehrliche Leute sind wir. Wegen des Geldes, das beim vorigen Mal wieder in unsere Säcke gekommen war, werden wir hier hereingeführt. Dass man sich über uns stürze und über uns herfalle und uns und unsere Esel zu Sklaven mache. Ägyptische Sklaverei, es gibt nichts Schlimmeres, als Sklave zu sein in Ägypten. Es gibt nichts Schlimmeres, als Sklave zu sein in Ägypten. Was habt ihr damals mit Josef gemacht? Grausam, grauen, dieses Grauen sitzt ihnen im Nacken, in Ägypten, nach Ägypten als Sklave verkauft zu werden. Und sie traten zu dem Manne, dem Hausverwalter Josefs, und redeten mit ihm vor dem Eingang des Hauses und sprachen, bitte, mein Herr, das Hebräische hat hier, bitte, bitte, mein Herr, sind wir am Anfang schon einmal herabgezogen, um Speise zu kaufen. Und als wir dann in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da war eines jeden Geld oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem vollen Gewicht, und hier bringen wir es in unsere Hand zurück. Wir sind doch ehrliche Leute. Auch haben wir noch anderes Geld in unsere Hand hergebracht, um Speise zu kaufen. Wir wissen nicht, wer uns unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Und er sprach, Friede euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führt den Simeon zu ihnen. Gibt es ein Wiedersehen mit Simeon? Der war ein ganzes Jahr lang getrennt von der Familie. Und der Mann führte die Männer in Josefs Haus und er gab ihnen Wasser, dass ihre Füße wuschen, und er gab ihren Eseln Futter. Sie aber machten das Geschenk bereit, bis Josef zur Mittagszeit kam, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef ins Haus kam, brachten sie ihm das Geschenk, das sie mitgebracht hatten, ins Haus, und sie verneigten sich vor ihm zur Erde. Und es geht dann, er fragt nach dem Vater. Und die Betonung liegt, wie geht's dem Vater wohl? Wie geht's dem Vater? Wie geht's dem Vater? Und immer wieder, wie geht's dem Vater? Das wird hier ganz stark betont in diesen Abschnitten. Wir werden das öfters noch lesen. Geht's dem Vater wohl? Was fühlt der Vater? Was hat der Vater für Empfinden? Sie lernen, sich um den Vater zu kümmern. Geht es dem Vater wohl, von dem er sagte, lebt er noch? Sie sprachen, es geht deinem Knecht, unserem Vater, wohl, er lebt noch. Und sie neigten sich und verbeugten sich vor ihm nieder. Und er hob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin. Ach, wie hätte er ihn jetzt gern umarmt. Wie hätte er ihn jetzt gerne geweint mit ihm. Er darf nicht, er kann nicht. Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und jetzt muss er schnell hinauslaufen, denn jetzt kommen die Tränen. Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte über seinen Bruder und er suchte einen Ort, wo er weinen konnte. Und er ging in sein Gemach und weinte dort. Und er wusch sein Angesicht und ging hinaus. Ja, aber es sind keine Indizien der Buße. Er kann ihnen noch nicht, sich nicht offenbaren. Es geht nicht. Und dann gibt es ein großes Essen. Mächtiges Essen. Und die Ägypter, sie dürfen nicht dabei sein. Das heißt hier Vers 32, die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern, denn es ist den Ägyptern ein Gräuel. Also nicht Brot essen, das heißt einfach nicht essen. Und sie saßen ihnen gegenüber, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend, und sie verwundern sich. Und dann wird aufgetragen und Benjamin bekommt eine Ehrenportion. Kapitel 44. Und Josef befahl seinem Hausverwalter und sprach: Fülle den Männern ihre Säcke. Und das Geld soll draufgetan werden. Und meinen Becher, den silbernen Becher, lege in den Sack des Jüngsten. Was macht der Josef hier? Was soll das? Ist ganz, ganz durchdacht und sehr wichtig für die Brüder, was jetzt kommt. Sehr, sehr wichtig. Und Josef tut es aus Liebe zu den Brüdern. Also der Becher kommt in den Sack von Josef. Die Männer werden entlassen am nächsten Morgen. Sie ziehen die Stadt hinaus. Und sobald sie draußen sind, schickt dann der Josef den Hausverwalter nach. Mit den Worten: Warum habt ihr Gutes mit Bösen vergolten? Ist es nicht der Kelch, aus dem mein Herr trinkt, mit dem er weissagt, ihr habt Böses getan? Also er jagt ihnen nach. Und sie sprachen, Vers 7, sie sprachen zu ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Ferne sei es von deinen Knechten, solches zu tun. Wir sind doch ehrliche Leute. Ehrliche Leute. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir aus dem Land Kanaan zurückgebracht, haben bewiesen, dass wir ehrliche Leute sind. Wie sollten wir da aus dem Hause deines Herrn Silber und Gold gestohlen haben? Aber bei welchem von deinen Knechten er gefunden wird, der soll sterben. Das haben wir schon mal gelesen, sowas. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Die Kinder lernen vom Vater. Ja. Ich denke, das ist so, um ihnen zu zeigen, also die Ägypter haben da wahrscheinlich ihre Wahrsagekelche, und jetzt sollen das ist natürlich gestellt alles, oder? Der Josef hat nicht wahr gesagt, aber es soll jetzt gestellt werden, die ganze Sache, das soll ja noch nicht rauskommen. Ich denke, dass es da so aufzufassen ist. Also wie ein ägyptischer Großvezier halt vielleicht seine Wahrsagekelche hat. Bei welchem von deinen Knechten er gefunden wird, der soll sterben. Und auch wir sollen meinem Herrn zu Sklaven werden. Er sprach: Nun, wie ihr geredet habt, so soll es sein. Er durchsucht dann die Säcke und er findet es bei dem Benjamin. Und jetzt ist interessant die Reaktion, oder? Vers 13. Da zerrissen sie ihre Kleider. Nicht, da fielen sie über den Benjamin her. Haben wir es doch gewusst, der Lieblingskerl des Vaters. Geschieht dir recht, wir verkaufen dich auch jetzt in die Sklaverei. Nein, mittlerweile war was passiert in den Herzen der Brüder. Und gerade jetzt passiert was. Da zerrissen sie ihre Kleider. Und ein jeder belud seinen Esel. Und sie kehrten in die Stadt zurück. Da hat keiner ein Wort gesagt. Die ganze Reise zurück. Und Judah Und seine Brüder. Ist doch interessant, was jetzt hier steht. Im Hebräischen heißt es, und Juda ging und seine Brüder auch. Und Juda ging und seine Brüder ebenfalls in das Haus Josefs. Jetzt konzentriert alles sich auf Juda. Kein Vorwurf an Benjamin. Nichts. Und Juda übernimmt die Führung. Hauptsein heißt Haupt hinhalten. Juda und seine Brüder ebenfalls gingen in das Haus Josefs. Er war noch dort und sie fielen vor ihm zur Erde, nieder zur Erde. Und Josef sprach zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr da getan habt? Wusst ihr denn nicht, dass ein Mann wie ich weissagen kann? Das ist natürlich gestellt. Da sprach Juda, was sollen wir meinen Herrn sagen? Was sollen wir reden? Was sollen wir als Rechtfertigung vorbringen? Keine Rechtfertigung. Nichts. Wir sind ehrliche Leute. Nein, nein, wir sind keine ehrlichen Leute. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, da sind wir, Sklaven meines Herrn. Sowohl wir als auch der, bei dem der Becher gefunden wurde. Er aber sprach, ferne sei es von mir, solches zu tun. Der Mann, bei dem der Becher gefunden wurde, der soll mein Sklave sein. Der euer Bruder muss in die ägyptische Sklaverei, der Jüngste, sozusagen. Ihr zieht hinauf in Frieden zu eurem Vater. In Frieden ist gut gesagt. Zieht hinauf zu eurem Vater, in Frieden zu eurem Vater. Da trat Juda zu ihm und sprach, bitte, mein Herr, wiederum, bitte, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn. Und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte deine Knechte und sprach, habt ihr noch einen Vater? Und bitte beachten wir jetzt in dieser ergreifenden Rede Judas, es geht in fast jedem Vers um den Vater. Beachten wir das. Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn, wir haben einen Vater, der ist alt. Und einen jungen Knaben, der wurde ihm in seinem Alter geboren. Und sein Bruder ist tot. Und er allein ist übrig geblieben von seiner Mutter und sein Vater liebt ihn. Juda ist interessiert an den Gefühlen des Vaters. Was kümmert mich der Vater? Hat er früher gesagt. Jetzt nicht mehr. Sein Vater liebt ihn. Da sprachst du zu deinen Knechten, bringt ihn herab zu mir. Ich will ihn mit eigenen Augen sehen. Und wir sprachen zu meinem Herrn, der Knabe kann nicht seinen Vater verlassen. Verließ er seinen Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, hinaufkamen, berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Dann sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Speise. Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen. Nur wenn unser jüngster Bruder mit uns kommt, ziehen wir hinab. Denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir zwei Söhne geboren hat. Der eine ging weg von mir. Und ich musste sagen, er ist zerrissen worden. Ja, zerrissen. Und ich habe ihn bisher nicht mehr gesehen. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen? Und widerfährt ihr mein Unheil, so werdet ihr mein graues Haar mit Kummer in das Totenreich, in den Scheol bringen. Und jetzt, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, heimkäme und der Knabe nicht mit uns wäre, der Knabe, an dessen Seele seine Seele hängt, So wird es geschehen, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist, dass er stirbt. Und wir, deine Knechte, würden das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabbringen. Denn dein Knecht ist Bürge geworden für den Knaben bei meinem Vater, indem ich sprach, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, will ich vor meinem Vater mein Leben lang die Schuld tragen. Und nun möge doch mein Knecht anstelle des Knaben hierbleiben. Möge doch dein Knecht, also ich, anstelle des Knaben hierbleiben, als Sklave für meinen Herrn. Und möge der Knabe mit seinen Brüdern hinaufziehen. Wie sollte ich zu meinem Vater hinaufziehen? Und der Knabe ist nicht mit mir. Ich würde das Leid ansehen müssen, dass meinen Vater treffen würde. Judas spricht stellvertretend für alle Brüder. Da steht der Ruben mit hängendem Kopf. Da steht der Simeon. Da steht der Levi und bringen kein Wort heraus. Aber Judas spricht. Und Judas sagt, lieber ich gehe in die ägyptische Sklaverei, als dass mein Vater noch einmal so einen Schlag bekommt, dass er seinen geliebten Sohn verliert. Das würde der Vater nicht überleben. Merken wir, was hier passiert in dem Juda. Wie ganz anders. Vorher hat er geredet, Kapitel 37, ja, verkaufen den Josef, die ägyptische Sklaverei, dann haben wir ein bisschen Gewinn davon. Was kümmert uns der Vater? Und jetzt, er weiß eins. Er hat gesehen, wie der Vater gelitten hat, diese 22 Jahre. Er hat gesehen, wie er Leid getragen hat um den Josef und wie er ein gebeugter, gebrochener Mann geworden ist. Und er weiß, so einen zweiten Schlag überlebt er nicht mehr. Wie sehr kümmert ihn der Schmerz seines Vaters. Die Züchtigung im Leben Judas und überhaupt die Veränderung im Leben Judas ist gewaltig. Ich bin bereit, in die ägyptische Sklaverei zu gehen anstelle von Benjamin. Lieber ägyptische Sklaverei, als ansehen zu müssen, das Leid, das mein Vater treffen würde. Nie mehr darf sich sowas wiederholen. Nie mehr. Er ist bereit, stellvertretend zu leiden, damit der Vater seinen Sohn wiederbekommt. Damit der Vater alle seine Söhne hat. Hier, das ist echte Buße, was wir hier erleben. Nie mehr soll sowas passieren. Nie mehr. Jetzt kann Josef sich nicht mehr bezwingen. Das ist klar. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen. Vor allen, die um ihn herstanden. Er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen, und stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Der weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten, und er sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef! Lebt mein Vater noch? Jetzt kriegt niemand mehr ein Wort heraus. Sie treten zurück, offensichtlich, denn er sagt zu ihnen dann, tretet doch her zu mir. Also, was wir hier sehen ist, Judah übernimmt die Verantwortung. Judah ist bereit, stellvertretend zu leiden. Judah zeigt auch, dass sie alle, letztlich steht, es spricht hier Judah für alle. Und jetzt ist Versöhnung möglich. Nun wird die Familie geeint, indem sie, dass sie nachempfinden, was der Vater für einen Schmerz erlitten hat, als er den einzigen und geliebten Sohn damals verloren hat. Oder, ja, den, an dem er seine ganze Hoffnung gesetzt hatte. Und wir sollen wissen, es geht ja um den Vater. Und vergessen wir nicht, dass das Buch Genesis von einem Vater spricht, der seine Söhne verloren hat. In Genesis, in den ersten Kapiteln des Buches erinnern wir uns zurück, den Schmerz Gottes, dass er sieht, zuerst hat er Adam verloren, letztlich, und dann hat er alles verloren. Es heißt in 1. Mose 6, Vers 6, es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Wir haben das fast überlesen, als wir das gelesen haben. In 1. Mose 6, Vers 6. Was hat denn der Vater, der himmlische Vater, was hat denn der erduldet, als er den Menschen, den er gemacht hatte, auf der Erde anschaut und sieht, die Sünde, von Sünde entstellt und von Sünde erfüllt. Es reute Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. 1. Mose 6, Vers 6. Und in dieser Rede von Judah sehen wir, wie sie jetzt lernen, an den Schmerz des Vaters zu denken. Und das steht im Zentrum. Das ist in die Toledot Jakobs. Und wie kann die Familie Jakob wieder vereint werden? Indem, dass die Brüder erkennen, was für Schmerz ein Vater erlebt, der seinen Sohn verliert. Und sie sind schuldig. Sie haben es verschuldet. Und Judah zuerst. Oft lesen wir das in der Bibel, Judah zuerst. So wie er Judah vorangegangen ist in der Sünde, wird er später dann, jetzt hier geht er hier voran in der Versöhnung, und später heißt es oft wieder Judah zuerst. Im Buch Richter lesen wir das. Judah zuerst. Judah übernimmt die Führung. Und wenn der Vater dann gebracht werden soll, um den Josef zu sehen, da heißt es Judah zuerst. In Kapitel 46, Vers 28 bekommt Judah die Aufgabe, den Vater dem Josef zuzuführen. Kapitel 46, Vers 28, er sandte Judah vor sich hin zu Josef, um sie nach Gosen zu weisen. Judah wird der Führer, der dem Vater dem Sohn entgegenführt, dem Josef entgegenführt. Wie kann Gottes Volk geeint werden? Indem, dass der Vater, der Schmerz des Vaters erkannt wird. Was hat der himmlische Vater erlitten, als er seinen einzigen Sohn hingab? Auf Golgatha. Wie empfinde ich darüber, als der himmlische Vater seinen Sohn, den einzig Geliebten, hingegeben hat? Was empfand der Vater, als er seine Menschensöhne verlor? Verlorene Söhne. Was empfand der Vater, als er Israel, den erstgeborenen Sohn, verlor? Israel ist der erstgeborene Sohn, heißt das Volk Israel war ja dann später, gilt als erstgeborener Sohn Gottes. In 2. Mose werden wir das lesen. 2. Mose 4, Vers 22. Israel ist mein erstgeborener Sohn. 2. Mose 4, Vers 22. Was hat der Vater für einen Schmerz erdulden müssen, als er da wieder verloren, seine Söhne und Töchter verloren hat? Israel ist mein erstgeborener Sohn. Also in der Geschichte, das wiederholte sich in der Geschichte. Was im Kleinen hier in der Familie Jakob passiert, wiederholte sich dann in der Geschichte. Bevor wir Schluss machen, auf diese eine Stelle möchte ich noch eingehen. In 5. Mose 32. Da redet, da ist dieses berühmte Lied des Mose. Und da da redet, da sieht man auch ein bisschen was in das Herz Gottes hinein. 5. Mose 32, Vers 5. Einfach bei diesem Gedanken bleiben, was empfindet der Vater? Fünfte Mose 32. Vers 5. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation, ein verkehrtes, verdrehtes Geschlecht. Nicht seine Kinder. Ihr eigener Schandfleck. Natürlich waren sie seine Kinder, aber entstellt sind sie geworden, oder? Nicht seine Kinder. Ihr eigener Schandfleck. Wollt ihr so dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Denk an die Tage der Vorzeit, gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater. Oder weiter unten, Vers 18. Den Felsen, der dich gezeugt hat, den hast du getäuscht und hast vergessen den Gott, der dich geboren hat. Und Jahwe sah es und verwarf sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende ist, denn ein Geschlecht voller Verkehrtheit sind sie. Und eine ungläubige Generation. Kinder, in denen kein Glaube ist. Hat der Jesus nicht auch einmal so geredet? Ungläubige und verkehrte Generation, in denen kein Glaube ist. Lukas Kapitel 9. Lukas 9. Sehen wir den Herrn Jesus. Warum kam denn der Herr Jesus zu Israel? Lukas 9, Vers 35, Vers 41. Jesus antwortete und sprach, O ungläubige und verkehrte Generation, verkehrtes Geschlecht. Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Was ist der Zusammenhang in Lukas 9? Da oben war, da war der Herr Jesus am Berg mit den Jüngern, Vers 35, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Oder? Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und dann geht sie runter vom Berg und dann steht da ein Vater und er sagt, schau, dieser ist mein geliebter Sohn, mein einziger. Vers 38. Blicke hin auf meinen Sohn. Und die Jünger haben noch die, das, den Jünger klingt es noch in den Ohren, dass die Stimme Gottes, dieser ist mein geliebter Sohn. Jetzt gehen sie runter und dann sehen sie einen Vater und seinen geliebten Sohn und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn unter Schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. Dann sagt der Vater, ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Jesus antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Knaben. Und, das ist schön, was hier steht, und er gab ihn seinem Vater zurück. Da war ein Vater in Israel, der hatte einen lieben Sohn. Ach, wie schätzte er den Sohn, wie liebte er diesen einzigen Sohn. Er hatte nur diesen Sohn. Und er ist groß geworden und er hat jede Entwicklungsstufe hat er miterlebt und hat sich hineingeversetzt. Und es war sein einziges, sein alles. Und da war dieser Sohn und plötzlich, oder ich weiß nicht, ob es plötzlich war, jedenfalls, da wurde dieser Sohn entstellt. verzerrtes Gesicht, Schäumen kommt aus dem Mund und es haut ihn ins Nieder und jedes Mal muss man aufpassen, ob er ins Feuer geworfen wird oder ins Wasser und man muss ihn gerade noch rausholen, dass er nicht stirbt. Und da hat ein Vater einen entstellten Sohn, mit dem er nicht mehr reden kann, der ihm nichts, es ist nur noch ein, entstellt, von Dämonen entstellt. Dann kommt der Herr Jesus und der Vater sagt, schau, da ist mein Sohn. Und warum kam Jesus? Jesus kam, um den Vater einen Sohn zurückzugeben. Da kommt der Herr Jesus und gibt dem Vater den Sohn zurück, bedroht den Geist, wirft den unreinen Geist hinaus und dann gibt der Herr Jesus dem Vater den Sohn zurück. Und jetzt bekommt der Vater wieder einen Sohn. Und jetzt hat er ein Gegenüber. Und wie glücklich ist der Vater. Wieso kam der Herr Jesus nach Israel? Um dem himmlischen Vater seine verlorenen Söhne und Töchter zurückzugeben. Der Messias bringt dem Vater, der Same Abrahams bringt dem Vater die Söhne zurück. Was wir hier haben, ist die große Geschichte. Was wir in Josef haben, in der Josef, das ist die kleine Geschichte. In Josef, also im ersten Buch Mose, das ist die kleine Geschichte, wie der Vater Jakob seine Söhne zurückbekommt. Aber vergessen wir nicht, es ist eigentlich ein Prototyp für die große Geschichte. Wie der himmlische Vater, wie bekommt der himmlische Vater seine Kinder zurück nach dem Ebenbild Gottes? So haben wir hier die ganze Heilsgeschichte. Der Segen Abrahams kommt zu den Völkern, aber zuerst muss der Vater diese verlorenen Söhne zurückbekommen und dann werden alle Menschen zum Heil kommen. Alle, die ihn annehmen natürlich. Wir machen hier Pause.